Gut, ihr Lieben, ich möchte vorab, so ein bisschen wie so ein Prolog, ich zu meinem Thema komme, anknüpfen an letzten Sonntag. Einige von euch waren ja da, nicht alle, aber einige waren da. Und ich möchte ein paar Gewichte mit in euren Gedankenpool legen, wenn ich das mal so ein bisschen gespreizt ausdrücken darf. Wir hatten einen tollen Prediger hier letzten Sonntag, einen ganz lebendigen mit einem beeindruckenden persönlichen Zeugnis, wie er zu Christus gefunden hat. Ganz tolle Sache. Super recherchiert, die Predigt. Trotzdem, ich muss euch ehrlich sagen, es ist mir einiges noch nachgegangen, noch lange nachgegangen. Ich fühle mich einfach verantwortlich hier an dieser Stelle, wie gesagt, ein zusätzliches Gewicht reinzulegen. Es ging um Sklaven. Und ich habe auf der Homepage im Internet gelesen, Predigttitel, du bist ein Sklave. Oh! Ich möchte das ganz kurz ergänzen, wenn ihr mir erlaubt, bevor wir auf unser Thema kommen. Denn es geht tatsächlich heute im Zusammenhang mit dem Abendmahl um genau das Gegenteil. Es geht nämlich darum, dass wir unsere Befreiung feiern. Ich möchte es bitte aber so verstanden wissen, dass es ein zusätzliches Gewicht ist. Nicht das eine weg und das andere hin, sondern ein zusätzliches Gewicht. Es ist total gut und wichtig, unsere Beziehung zu Gott unter verschiedenen Aspekten zu sehen. Das ist vollkommen richtig. Und es ist gut, wenn wir verstehen, er ist natürlich unser Herr. Das ist nicht der Kumpel und das ist nicht der Bruder, dem man mal ordentlich die Meinung sagt. Und es ist auch nicht der Papi, dem man vielleicht mal auf der Nase rumtanzen kann. Er ist der Herr. Das Neue Testament sagt uns eindeutig, jedes Knie wird sich beugen, jeder Mund wird bekennen, dass dieser Christus, der der Erste in allem ist, Herr ist. Auch unsere Knie werden sich beugen vor ihm. Alles völlig richtig. Und diese Aspekte, auf der einen Seite Bruder, Freund, Vater, Herr, das löst sich für uns nicht auf. Das kriegen wir nicht in ein Herz oder in einen Kopf. Und deswegen ist es wichtig, beides zu verstehen. Und doch ist es mir wichtig, dass wir alle verstehen, dass unsere Motivation für Gott zu leben bitte nicht aus einem Sklavenverständnis kommt, sondern aus einem Kindverständnis. Die zentrale Botschaft des Neuen Testaments ist die Kindschaft. Das, was der Mensch, was den Menschen angeht in der Hinwendung zu Gott, ist Buße, Glaube, Bekehrung. Das ist unser Part. Gott tut instantly mit der Bekehrung das neue Leben in den Menschen durch den Geist Gottes. Augenblicklich geschieht Rechtfertigung. Augenblicklich geschieht die Adoption als geliebtes Kind. Und das möchte ich euch so richtig ins Herz graben. Bei allem Wichtigen, er ist Herr und ich beuge mich vor ihm, auch wenn ich ihn nicht verstehe. Seine Wege sind unergründlich in der Tat. Viele von uns haben das ganz bestimmt schon festgestellt in ihrem Leben. Die sind unergründlich. Seine Gedanken sind so weit über unseren wie der Himmel über der Erde. Das ist ein wichtiger Aspekt. Aber gerade weil wir heute zusammen Abendmahl feiern wollen, ist es mir so wichtig, dass ihr diese Kindmotivation in euch habt. Sohn und Tochter. Und die Motivation für das Reich Gottes oder für das Herz Gottes unterwegs zu sein, ist doch ganz wunderbar, wenn die aus dieser kindlichen Liebe geschieht. Paulus schreibt so schön im Korintherbrief, wenn ihr alles Mögliche veranstaltet, Berge versetzt und Städte erobert, wie auch immer, Reiche baut und habt die Liebe nicht, dann ist das alles wie zwei Topfdeckel, die man zusammenschlägt, wie eine eiserne Schelle. Die Motivation, für Gott da zu sein und zu brennen für ihn, ist diese erwiderte Liebe. Das wünsche ich mir so für uns alle. Und ich glaube, da sind wir alle auf dem Weg. Haben das noch längst nicht drauf, das ist auch nicht schlimm. Gott hat da ganz viel Geduld mit uns. Aber unter diesem Aspekt möchte ich auch heute diese Botschaft verstanden wissen. Und wenn wir dann nachher Abendmahl feiern, wir sind geliebte Kinder und wir feiern mit dem Abendmahl unsere Befreiung aus der Sklaverei der Sünde. In Jesu Namen. So, jetzt zum Eigentlichen. Ihr merkt schon, das habe ich mir heute mal in den Fokus genommen, wenn wir heute Abend mal feiern, dass auch jeder, wenn er es noch nicht wusste oder vielleicht schon jahrelang wusste, aber aus den Augen verloren hat, warum wir eigentlich das Abendmahl feiern und was es eigentlich bedeutet. Ich glaube, es tut uns gut, uns immer wieder das mal klar zu machen. Es gibt so bestimmte, im natürlichen Leben, so bestimmte Punkte, die man feiert. Hochzeitstag, Jahrestag, Geburtstag, Dienstjubiläum. Denk mal ganz kurz nach, was feierst du an Jubiläen? Und warum eigentlich? Ganz kurz, Geburtstag, weil da meint Hochzeitstag, wichtig. Jahrestag, Dienstjubiläen. Ich glaube, es hat mit Verankerung und Zugehörigkeit zu tun. Also beim Geburtstag ganz klar, das ist toll, wenn ein Mensch gefeiert wird am Geburtstag, völlig klar. Das ist super, dass du auf der Welt bist, alle drumherum denken daran, aber der Mensch selber kann tatsächlich auch sich dann, darf sich daran erinnern, dass er sich freuen darf, auf der Welt zu sein. Hat mit Verankerung zu tun, mit Identität. Ich bin ich, Zugehörigkeit. Bei einem Ehejubiläum, Hochzeitstag oder bei einer Familienfeier, die sowas begeht. Ich möchte kurz einen Aufhänger nehmen, das hat auch mit unserem Abendmahl feiern zu tun nachher. Es ist wichtig für die Gemeinde Jesu Christi, auch in dieser Gestalt hier in Clausthal-Zellerfeld, dass wir eine Verankerung und eine feste Zusammengehörigkeit feiern. Nicht, weil das darauf hinausläuft, dass wir sagen, so, wir sind wir und das ist auch gut so und die da draußen sollen mal schön da draußen bleiben, sondern ganz im Gegenteil. Wir sollen unsere Zugehörigkeit, uns unserer Zugehörigkeit, unserer Verankerung, unserer Befestigung erinnern in tatsächlich einer Welt, die uns umgibt, die nicht so ganz ohne ist, um das mal vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, es ist gut, jeder von euch ist im Berufsleben oder sonst wie in seinem alltäglichen Leben unterwegs. Da ist es einfach gut, wenn man weiß, da hat man Menschen, die teilen die gleiche Wertegrundlage wie ich. Die haben einfach den gleichen Lebensgrund und da tanke ich auf, da bin ich entspannt und da befestige ich meine Gedanken, die vielleicht manchmal ganz schön ins Trudeln geraten, so im Job oder in der Schule oder in der Uni, wie auch immer. Es ist wichtig, diese Gemeinschaft, sich dieser Gemeinschaft bewusst zu sein, die zu pflegen und daraus Kraft zu entwickeln. Das ist nämlich die Absicht, die dahinter ist. Aus diesem großen Geheimnis Gemeinde, deren Herr Jesus Christus ist. Es ist wichtig, dass jeder einzelne Gläubige das tut, aber es ist auch wichtig, dass es alle zusammentun in diesem Bewusstsein, wir hier in Clausthal. Ich möchte ganz kurz rekapitulieren, vielleicht ruhig die erste Folie dazu. Das große Geheimnis Gemeinde. Ich habe vor einigen Wochen hier mal euch eine Predigt gehalten mit dem Titel Braut in Alltagsschuhen. Das ist dieses große Geheimnis, was wir eigentlich auch nicht wirklich ergründen können in unserem Herzen. Es ist eine ganz reale Größe. Das sind Menschen, die sich hier zusammengetan haben, beziehungsweise die von Jesus zusammengestellt worden sind. Die sind zugleich natürlich hier, aber sie haben durch den Heiligen Geist eine übernatürliche Dimension. Und in der Ballung, wie man sich vorstellen kann, natürlich noch kräftiger. Das Bild von der Braut wird ja im Neuen Testament beschrieben, bezeichnet die Innigkeit der Beziehung zwischen seiner Gemeinde und Jesus. Aber diese Braut, die soll eben nicht hier auf dem Heiligen Berg, ihr seid auch noch hier oben, auf dem Heiligen Berg bleiben und sich da ihres Daseins freuen, sondern die soll mitten ins Leben der Menschen eintauchen. So hat es Jesus selbst gemacht und so möchte er es auch von seiner Gemeinde. Christus erlöste sich ein Volk zum Eigentum, heißt es im Titusbrief, ein Volk zum Eigentum. Und da sind wir natürlich wieder in dieser Sklavensprache, aber wir gehören ja dem Herrn auch mit Leib und Seele, ein Volk zum Eigentum. Ich denke mal, wenn ich dich jetzt abfragen würde, könntest du sagen, ja, das stimmt, ich gehöre meinem Herrn, ich gehöre ihm, mein Leben gehört ihm. So wie im Natürlichen einfach die zusammengehören, die eine gemeinsame Entstehungsgeschichte und eine gemeinsame Lebensgrundlage haben, zum Beispiel Familie, so gibt es nämlich diese Gemeinschaft der Erretteten. Die Ekklesia Tuteu nennt das Neue Testament das, Ekklesia, die Herausgerufenen, aus Gott Herausgerufenen. Christus ist in der Mitte Das ist das neutestamentliche Volk Gottes. Das ist Gemeinde weltweit und ihr hier in Clausthal seid ein realer Baustein dieses weltweiten Leibes. Die Gemeinde ist nicht einfach so mal entstanden. Ja? Also man denkt, naja, irgendwann, als dann Jesus wieder beim Vater war, da dachte Gott so, ach so, ja, da muss ich ja irgendwie noch präsent sein auf der Erde. Es ist ein langer, wie immer bei Gott, ein langer, perfekt entwickelter Plan. Gemeinde hat ihren Ursprung in alttestamentlichen Verheißungen. Immer in dieser Linie Gott erwählt, wie auch schon beim Volk Israel. Er befreit, er schließt einen Bund und daraufhin gibt es ein Eigentumsvolk. Wir sind das Eigentumsvolk des neuen Bundes. Im alten Bund, das Eigentumsvolk im alten Bund, ist Israel noch immer Israel. Ist auch nicht aufgehoben, dieser Bund. Der geht auch weiter, es ist ein neuer dazugekommen. Wir haben auch gemeinsam überlegt, dass der Startschuss für Gemeinde an Pfingsten war. Das ist noch nicht lange her, dass wir Pfingsten gefeiert haben. Der Heilige Geist wird ausgegossen auf eine Gruppe von Menschen und mit diesem Ausgießen des Geistes, der den Christus auf der Erde bewegte und ihn bevollmächtigte, dieser selbe Geist wird auf ganz viele Menschen ausgegossen und befähigt sie mit übernatürlichen Dingen, mit ganz höchst erstaunlichen, noch nie dagewesenen Dingen. Die Gemeinde entsteht auf viele Menschen, dieselbe Power, wie Christus sie hatte. Gemeinde ist also, wenn wir diese Linie genau begucken, ist die Erfüllung von dem, was Gott schon immer wollte. Alttestamentliches Bundesvolk, dann kommt Jesus auf die Erde, dann entsteht der neue Bund, dann entsteht Gemeinde und Christus selbst sagt, ich will sie bauen, sagt er. Ich will sie bauen, nicht wir bauen hier Gemeinde, nicht Älteste, Leiter, wie auch immer, bauen die Gemeinde, sondern Christus selbst baut seine Gemeinde. Matthäus 16, 15 bis 18, könnt ihr das nachlesen, möchte ich jetzt nicht noch genauer darauf eingehen. Wenn wir jetzt verstanden haben, welche Liebe dieser Christus für die Menschen hat, für die er sein Leben gab, für jeden von uns hier, aber auch für alle diese Menschen, die hier noch um uns rumleben, hat er dieselbe Liebe. Manchmal schwer zu begreifen für uns, aber so ist es tatsächlich. Und wenn wir verstehen, um welchen Auftrag er wusste und wie er ihn lebte, dann dürfen wir wissen, heute Morgen ganz neu, wir sind seine Fortsetzung hier auf dieser Erde. Christus kam, um den Menschen den Vater zu zeigen, um den Menschen den Weg zurückzubahnen zum Vater. Er geht wieder zurück, weil er sagt, ich habe euch alles gesagt und alles gezeigt, was ich euch zeigen sollte und sagen sollte, jetzt seid ihr dran. Um diesen Auftrag wusste er. Und den dürfen wir uns heute Morgen auch nochmal ganz neu vergegenwärtigen. In Lukas 4, 18 und 19 ist ein Zitat, was Jesus selber aus der Schriftrolle liest, aus Jesaja. Er sagt in der Synagoge in Nazareth, der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Das ist dieses Wort aus dem Jesaja-Buch, was er nimmt und sagt den Leuten, und heute hat sich dieses Schriftwort vor euren Augen erfüllt. Und viele von euch wissen wahrscheinlich, sie jagten ihn aus der Synagoge und wollten ihn den Abhang runterstürzen in Nazareth und sagten, das kann doch wohl nicht wahr sein, das ist doch hier der Sohn des Zimmermanns, was fällt dem denn ein? Das ist sein Auftrag. Er hat ihn gesandt, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Ja der Gnade des Herrn auszurufen. Wir, Gemeinde, sind seine Fortsetzung. Ausgerüstet mit dem Heiligen Geist seit Pfingsten. Und es war toll, dass wir hier Pfingstgottesdienst gefeiert haben. Einige sind ganz neu mit dem Heiligen Geist erfüllt worden, andere durften es auffrischen. Das ist genau das, was wir brauchen als Lebenselixier, um diese Fortsetzung zu sein. Das heißt tatsächlich, wir hier in Clausthal-Zellerfeld, so wie in ganz vielen anderen Gemeinden dieser Region, repräsentieren anstelle von Christus Reich Gottes. Das müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. So wie er den Menschen verkündigte, dass mit ihm das Reich Gottes mitten unter ihnen ist, dürfen wir verstehen, mit uns ist das Reich Gottes mitten unter den Menschen. Und wir dürfen das mutig leben. Wir stehen in dieser Linie. Christus und seine Gemeinde sind vollkommen identifiziert von der Beziehung her. Jesus liebt seine Gemeinde so sehr, dass er sein Leben für sie gab. Aber wir sind auch identifiziert im Auftrag. Und das ist ja nicht so leicht gemacht, sag ich mal, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen. Ich wüsste nicht, wie ich das aus meiner menschlichen Kraft machen sollte. Auch nicht, wenn ich viele nette Leute kenne, so wie hier, ihr, und wir würden uns jetzt zusammensetzen und würden sagen, so, wir machen das jetzt mal. Ich glaube nicht, dass da so viel bei rauskommen würde. Wir brauchen die unmittelbare Verbindung, die unmittelbare Verknüpfung zu unserem Herrn. Diese Verbundenheit nämlich, um diesen Auftrag zu leben, die kann nur dann gewährleistet sein, wenn wir uns immer wieder daran erinnern. Und damit sind wir bei diesem Thema Abendmahl. Er sagt, bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Das muss ich mir jeden Tag klar machen. Also ich weiß ja nicht, vielleicht seid ihr ja nicht so vergesslich. Vielleicht habt ihr das ja ständig auf dem Schirm und ständig parat, überall in der Straßenbahn, wenn ihr im Verkehrsstau steckt, wenn ihr euch in der Schule über irgendwelche Lehrer ärgert oder es im Studium klemmt oder wie auch immer, habt das wahrscheinlich ständig parat. Also ich müsste mich da ab und zu mal dran erinnern, an diese Verbundenheit. Bleibt in mir, so wie ich in euch bleibe. Es gibt einen neuen Bund, ein Volk des Eigentums. Dieser Bund ist mit Blut und Leben besiegelt. Und wenn dieser Bund Kraft entfalten soll, ist es einfach gut, sich so oft wie möglich daran zu erinnern. Das ist doch ganz ähnlich in der Ehebeziehung, wenn, oh, das ist jetzt vielleicht ein schwieriges Thema. Also ich meine, wer so seinen Hochzeitstag feiert, ja, oder wer vom Partner erwartet, also wenn der jetzt nicht daran denkt, dass wir heute Hochzeitstag haben, oh, nochmal ein anderes Kapitel. Aber es ist doch gut, sich daran zu erinnern. Da erinnert man sich zum Beispiel daran, was hat man denn versprochen? Wie steht man denn dazu? Es ist einfach gut, sich diese Dinge ins Gedächtnis zu rufen. Und genau da möchte ich heute Morgen mal so richtig intensiv rein, wenn wir nachher das Abendmahl zusammen feiern. Das Abendmahl steht ganz bewusst jetzt im Zentrum auch dieser Botschaft. Die Gemeinde nämlich als neutestamentliches Bundesvolk muss sich immer wieder daran erinnern, sonst schwebt sie irgendwo. Und es ist ja auch ein besonderes Geheimnis, dass eben nicht Gott mit Einzelkindern unterwegs ist. Ja, sagt so, dich nehme ich jetzt mal dafür und dann schicke ich dich mal ganz weit weg da und dahin. Oder hier in den Alltag oder da in den Alltag. Aber wie, du und ich, das reicht mir. Nein, es reicht nicht. In Gemeinde zu sein ist keine Option. In Gemeinde zu sein ist, seitdem Jesus wieder beim Vater ist, eine Bestimmung für die Kinder Gottes. Das merken wir doch auch, wenn wir auch in dieser Runde hier sehen, wer welche Begabung hat oder wer welche Vorlieben hat und die ausgelebt werden und man irgendwie feststellt, es ist doch einfach toll. Der eine kann dies, der andere kann das. Das bindet Gott zusammen zu einem großen Ganzen. Das ist einfach toll. Und nur in der Gesamtheit entsprechen wir ihm ja auch eher als der Einzelne. Ich entspreche doch als einzelner Mensch nicht meinem Schöpfer in dem Sinne, dass ich richtig viel bewirken kann. Ich brauche ganz viele andere Leute, die Dinge ausfüllen, die ich überhaupt nicht zu tun vermag. Und ich glaube, trickreich ist das ja auch von unserem Herrn. Ich meine, Gemeinde läuft ja nicht reibungslos, ne? Da gibt es ja dieses Prinzip, einer achte den anderen höher als sich selbst. und diesem Bewusstsein, dass der andere genauso geliebtes Kind ist wie man selbst, ist es einfach wahnsinnig wichtig zu verstehen, okay, ich will mich auch daran halten, den anderen höher zu achten als mich selbst. Ich will dem auch Möglichkeiten eröffnen. Ich will dem auch Flügel geben, dass er sich entfalten kann in seiner Berufung. Denn schließlich an der Liebe und an der Beziehung untereinander, sagt ja Jesus selber, soll ja die Gesellschaft um uns herum erkennen, dass der Vater den Sohn gesandt hat. Das wäre ja viel zu reduziert, wenn das nur zwischen mir und Gott so stattfinden würde. Das ist ja, Gemeinde ist ja eine Gruppe von Menschen, die außergewöhnlich zusammengestellt ist und die vielleicht natürlicherweise gar nicht zusammen in einer Gemeinschaft leben würden. Aber in Gemeinde gehen eben Dinge im sozialen Kontext, die sonst nicht gehen. Und das ist schon sehr erstaunlich für Menschen, die das nicht kennen. Ich glaube, da darf man sich manchmal ein bisschen reindenken, was Gott sich bei diesem großen Ding Gemeinde eigentlich gedacht hat. Und wir sollen ja auch glaubwürdig sein gegenüber den Menschen, die uns umgeben. Zurück zum Abendmahl. Nicht zufällig ist es, dass Jesus das originale Abendmahl sozusagen die allererste Einsetzung am Passafest austeilt. Passa ist nämlich auch die Gedenkfeier der Befreiung, in dem Fall aus der Sklaverei Ägyptens. Also wenn wir das Abendmahl als Feier, Erinnerungsfeier für den neuen Bund nehmen, ist es ganz interessant, dass im Alten Testament die Entsprechung nicht der Bundesschluss am Sinai mit den Gesetzestafeln ist, sondern das Passafest. Es wird auch im Alten Testament, zwar wird das feierlich begangen, der Bundesschluss am Sinai, gar keine Frage, aber das höchste aller Feste, auch unter den Juden, ist das Passafest, die Befreiung aus der Sklaverei Ägyptens. Könnt ihr euch vorstellen, dass es einen einzigen Person im jüdischen Volk damals gab, die es versäumte, das zu feiern, das Passafest? Könnt ihr euch das vorstellen? Ich glaube nicht. Und ich glaube auch nicht, dass es nur so war, weil es eben eine Anordnung war, sondern ich glaube, dass da auch eine ganz tiefe Herzensverbundenheit war von diesem Volk zu ihrem Gott. Die waren ja durch natürliche Geburt, Juden eben, als Kollektiv das Volk Gottes im Alten Bund. Und sie feiern ihre Befreiung und sie feiern ihren Gott im Passafest eine ganze Woche lang. Ist noch immer heute in Israel Ausnahmezustand. Denkt nicht, dass ihr irgendwelche behördlichen Dinge oder sonstige Dinge erledigen könnt, wenn Passa ist. Das geht nicht. Ähnlich beim Laubhüttenfest. Auch geht nicht. Müsst ihr mindestens eine Woche warten, bis wieder was passiert. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden, das ist toll. Gemeinde ist auch ein Kollektiv, nicht durch natürliche Geburt, aber dadurch, dass jeder Einzelne sich entschieden hat zum Glauben an Gott, ist er übernatürlich wiedergeboren und wiedergeboren in eine kollektive Gemeinschaft. Wieder ein Wir, das neutestamentliche Volk. Wie gesagt, nicht einzelne Errettete, sondern ein Volk, eine gemeinsame Entstehungsgeschichte, eine gemeinsame Lebensgrundlage. Die Bundeserinnerung. Und ich lese jetzt mal, ihr könnt mal die übernächste Folie, glaube ich, ist es? Ja, die ist es. Ich lese mal den Text ganz bewusst erstmal sozusagen im Original, die Worte Jesu. Übrigens möchte ich euch jetzt ganz nah ans Herz legen, dass ihr, wenn ihr Neues Testament lest, immer erst guckt, was steht in den Evangelien, was hat Jesus selbst gesagt. Und von da in die Briefe, von da zurück ins Alte Testament. Jesus ist die höchste Offenbarung Gottes, die es je gegeben hat. Alles andere bezieht sich auf ihn, entweder vorher oder hinterher. Lest mal aus Lukas 22, damit ihr seht, was ihn bewegt hat, als er dieses Abendmahl am Passafest austeilte. Als es Zeit war, mit der Feier zu beginnen, setzte sich Jesus mit den Aposteln zu Tisch. Er sagte, wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl mit euch zu feiern, bevor ich leiden muss. Wie sehr habe ich mich danach gesehnt, dieses Passamahl zu feiern, bevor ich leiden muss. Denn ich sage euch, ich werde das Passamahl nicht mehr feiern, bis sich im Reich Gottes seine volle Bedeutung erfüllt. Er macht es da praktisch ein letztes Mal mit seinen Jüngern und später mit uns allen, ausdrücklich mit allen, die noch dazugekommen sind. Das ist übrigens Neue Genfer Übersetzung gerade, die ich gelesen habe. Ein Herzenswunsch. Bevor er leidet, versammelt er die, die ihm auf der menschlichen Ebene im Herzen ganz nahe stehen. Ich springe mal in den 1. Korintherbrief, Kapitel 11. Das ist ein bisschen eine andere Betonung, da sage ich gleich noch was zu. Das ist aber dann die praktische Umsetzung der Abendmahlsfeier. Paulus bringt nämlich diese Abendmahlsfeier, auch diese Bundeserinnerung, in den Kontext der Gemeinde in Korinth. Und das ist ganz wichtig für uns alle auch zu verstehen. Es ist eben tatsächlich dieser Kontext in Korinth. Auch da lese ich mal die ganze Textpassage aus dem 1. Korinther 11, 23 bis 29, wieder nach der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst doch, schreibt Paulus an die Korinther, was der Herr über dieses Mahl gesagt hat. Ich selbst habe seine Worte so an euch weitergegeben, wie sie mir berichtet wurden, wie ich sie persönlich von ihm empfangen habe, heißt es eigentlich. Paulus bezeugt nämlich mal an einer anderen Stelle, dass er nicht unterrichtet worden ist über die ganzen Dinge, die er von Jesus weiß, sondern dass er eine unmittelbare Offenbarung von dem auferstandenen Herrn gehabt hat und in der Wahrheit sozusagen so per, weiß nicht, wie man das nennen soll, so ein Chip eingepflanzt gekriegt hat, ja, und das war auf einmal alles da, ohne dass man ihn lange unterwiesen hat. Er schreibt weiter an die Korinther. Das sind die Worte, die er zitiert. In der Nacht nämlich, in der er verraten wurde, nahm Jesus, der Herr, das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert und von dem Brot esst, dann ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Nachdem sie gegessen hatten, nahm er den Becher, dankte Gott auch dafür und sagte, dieser Becher ist der neue Bund, besiegelt mit meinem Blut. Wenn ihr künftig daraus trinkt, dann ruft euch jedes Mal in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Seid euch also darüber im Klaren. Jedes Mal, wenn ihr von dem Brot esst und aus dem Becher trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis der Herr wiederkommt. Und dann schreibt er weiter, und das ist wichtig zu verstehen, es gehört in den Kontext der Gemeinde in Korinth. Wer aber auf unwürdige Weise von dem Brot isst und aus dem Becher des Herrn trinkt, macht sich am Leib und am Blut des Herrn schuldig. Deshalb soll sich jeder prüfen und erst dann soll er von dem Brot essen und aus dem Becher trinken. Denn wer isst und trinkt, ohne sich vor Augen zu halten, dass es bei diesem Mahl um den Leib des Herrn geht, der zieht sich mit seinem Essen und Trinken das Gericht Gottes zu. Ich gehe auf diese letzte Passage gleich noch ein. Die ersten Sätze, die Paulus direkt zitiert, sozusagen aus der wörtlichen Rede von Jesus, sind wichtig. Das Abendmahl ist Erinnerungsmahl. Wenn ihr künftig dieses Mahl feiert, dann ruft euch in Erinnerung. Wenn ich das Brot nehme, wenn ich den Wein nehme, ruft euch in Erinnerung, was ich für euch getan habe. Kannst du mal die Folie einblenden? Nächste. Ja. Christus bittet zu Tisch, auch nachher. Wir dürfen davon ausgehen, er ist lebendig, gegenwärtig, nicht sichtbar für uns, aber spürbar, lebendig, gegenwärtig. Und es ist auch ein wichtiger Schlüssel, ruft euch in Erinnerung. Ist völlig logisch, dass es die betreffen muss, die das schon wissen. Denn erinnert werden kann ich ja nur, wenn ich in einem bestimmten Level, in einem bestimmten Status lebe. Dann kann ich mich, dann kann ich mich erinnern. Wenn ich das noch nicht bin oder noch nicht weiß, kann ich mich nicht erinnern. Und deswegen ist es keine Ausgrenzung in dem Sinn, wenn ein Mensch, der noch nicht zu Christus bekehrt ist, das Abendmahl nicht nimmt oder es ihm nicht gegeben wird oder er sich irgendwie nicht so gut fühlt. Also wenn du heute Morgen hier bist und bist dir noch nicht ganz sicher, gehöre ich dazu oder nicht, das ist völlig normal. Es ist keine elitäre Veranstaltung. Es geht ganz schlicht und ergreifend darum, dass die Menschen, die schon zu Christus gehören, sich daran erinnern und deshalb an dieser Bundeserinnerung teilnehmen. Christus ist mein Blutsbruder. Daran darf ich denken, wenn ich das Abendmahl nehme. Wir sind verbündet, er und ich. Und wir dürfen auch daran denken, dass ich nicht nur alleine mit ihm verbündet bin, sondern damit auch wir untereinander, wie in einer Familie, Brüder und Schwestern, zum gleichen sozialen System gehören. Der zweite Punkt ist, das Abendmahl ist Verkündigungsmahl. Wer es nimmt, verkündet damit, ich glaube, dass Jesus an meiner Stelle starb, um mich von Sünde zu befreien, aus der Trennung von Gott und zum ewigen Leben mit ihm zu erlösen. Wer es nimmt, drückt damit aus, ich glaube, dass Christus, so wie er gesagt hat, wiederkommen wird, um die Welt zurechtzubringen, um die Welt zu richten. Wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Auch ein ganz wichtiger Aspekt für uns, wir verlieren das manchmal so aus den Augen, wir denken, naja, Zeit der Gemeinde, alles gut, alles schön, auch ein Stück harte Arbeit. Wir dürfen immer wieder uns auch daran erinnern, dass Jesus gesagt hat, er kommt wieder. Das hier ist diese Zeit der Gnade, die wir füllen dürfen. Er kommt wieder, um diese Zeit zu vollenden. Und das macht auch was mit meinem Herzen, wenn ich weiß, er kommt wieder. Ich hoffe, dass es nicht mit dir macht, ach du Schande. Dann guckt er ja und sieht, tut er sowieso, ob er wiederkommt oder jetzt so hier durch seinen Geist gegenwärtig ist. Das darf uns anspornen, das darf uns motivieren, denn er ist tatsächlich dafür zuständig, dass das Reich Gottes in seiner Vollendung gebaut wird. Wer das Abendmahl nimmt, erinnert sich und verkündigt. Und den Aspekt hatten wir vorhin schon deutlich, das Abendmahl ist natürlich ein Gemeinschaftsmahl. Und deswegen ist es so schön, wenn wir haben es in Braunschweig manchmal so gemacht, dass wir uns gegenseitig das Abendmahl gegeben haben. Ich weiß nicht, wie wir es nachher machen. Gegenseitig, dass einer den anderen bemerkt dabei. Stimmt, du gehörst ja auch dazu. Stimmt, ja, wir sind ja hier. Pfingstgemeinde Clausthal-Zellerfeld. Ein Gemeinschaftsmahl. Ich stehe nicht allein vor Gott. Christus ist die Gemeinde heilig. Wer der Gemeinde schadet, schadet ihm. Sie ist sein Leib in der Vielzahl, sein Leib, ein Leib, viele Glieder, viele Teile. Nicht zufällig folgt nämlich auch diesen Ausführungen über das Herrenmahl, wie Paulus es nennt, im Korintherbrief, das Kapitel im Sinne von Leib Christi, das Kapitel über die Geistesgaben und das Kapitel über die Liebe, die nicht zurechnet, die nicht nachträgt, die Liebe verzeiht alles, vergibt alles, diese Liebe, die am Ende bleibt, auch wenn Hoffnung und Glaube nicht bleiben, aber diese Liebe, die bleibt. Das Abendmahl meint Christus und seine Gemeinde. Heute Morgen dürfen wir das ganz neu und so richtig reinziehen. Ich möchte es dir gern ins Herz graben. Christus und seine Gemeinde. Ich möchte noch ganz kurz auf diesen Abschnitt eingehen, wer aber auf unwürdige Weise von dem Brot oder aus dem Becher des Herrn trinkt. Es ist ganz wichtig zu verstehen, wenn wir in den apostolischen Briefen lesen, dass die Briefe in eine bestimmte Situation hineingeschrieben worden sind. Und Gott möchte, dass wir die Bibel auf unseren Alltag anwenden. Es ist ganz bestimmt richtig, dass man nicht einfach so daher schluren kann und sagt, och, nehme ich eben nochmal Abendmahl. Der andere ist mir auch völlig egal gerade, ob der jetzt da drankommt und ob der noch was kriegt, das ist mir gerade völlig egal. Kurz vor dieser Passage mit dem Abendmahl wird nämlich beschrieben, was für ein Schluderladen das war, Entschuldigung mal, wenn die Abendmahl feierten. Das war immer verbunden mit so einem, in der Kultur halt üblich, mit so einem Festmahl. Und sie brachten dann tatsächlich auch ihre Sachen mit, ihr zu essen mit. Und es war ganz ungeheuerlich offensichtlich so, dass die Leute, die was zu essen hatten, dann ihr eigenes Zeug da wegfutterten. Und es Leute gab, die dabei saßen und nichts hatten und auch nichts mitbringen konnten. Das markiert er hier nämlich. Bedeutet euch die Gemeinde Gottes so wenig, dass es euch nichts ausmacht, die bloßzustellen, die nichts haben? So war das üblich. Die aßen zusammen, die Leute, und im Anschluss nahmen sie das Abendmahl. Und die hatten überhaupt keine Skrupel, mal gemütlich zu Abend zu essen und Leute dabei stehen zu lassen, die nicht essen konnten. Das markiert Paulus an dieser Stelle. Das markiert er. Und in dem Zusammenhang sagt er, passt mal auf, ich habe von Jesus empfangen, so meint er das Abendmahl. Und bitteschön, denkt doch mal daran, was ihr da eigentlich tut. Das hat damit zu tun, dass Christus der Respekt, den wir untereinander und gegenseitig haben, dass er so wichtig ist, diese Liebe, die wir untereinander haben, dass wir seine Liebe mit Füßen treten, wenn wir uns verachten gegenseitig. Das geht gar nicht. Man kann nicht zu Jesus kommen und Liebkind machen und derweilen das Gegenüber oder denjenigen, der mit zur Gemeinschaft gehört, einfach ganz eiskalt in der Ecke stehen lassen oder ihn sogar verachten. Und aus diesem Grund steht dieser Abschnitt an die Korinther hier drin. Wer aber auf unwürdige Weise, und das ist ganz wichtig für uns zu verstehen, weil es in ganz vielen Gemeinden so ist, dass viele Leute denken, oh, ich bin unwürdig, ich gehe mal lieber nicht zum Abendmahl. Wie oft ich das schon erlebt habe bei Menschen, und es sind vor allem die Menschen, die ständig über sich nachdenken, die ständig reflektieren, die ständig suchen, gibt es irgendwas zwischen mir und dem Herrn, und weil ich dann ja hier vielleicht krank werde oder sogar sterbe, lasse ich das mal lieber. Ganz wichtig zu verstehen, im griechischen Text ist das, was da als unwürdig steht, kein Adjektiv. Es ist ein Adverb, unwürdige Weise. Nicht wer unwürdig ist, unwürdig wären wir dann alle. Wir sind aber gar nicht unwürdig, weil wir nämlich durch Christus würdig sind. Also wenn du dich unwürdig fühlst, ist es eine ungeheuerliche Lüge. Denn wenn du zu Christus gehörst, bist du durch Christus würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Also unwürdige Weise. Wenn wir jetzt hier unser Frühstück auspacken würden, und die anderen hättet alle noch nicht gefrühstückt. Wir hauen uns hier den Bauch voll, sagen, wow, tolles Frühstück und jetzt zum Abendmahl. Das wäre unwürdige Weise. Oder wir würden vorher schon mal den Abendmahlswein schon mal eine Flasche vorweg trinken. Wären ein bisschen lockerer dabei, bezeichnet er übrigens auch hier. Würden dann zum Abendmahl schlendern, so ganz lässig. Unwürdige Weise. Jeder, der von Christus ergriffen ist, ist würdig, am Abendmahl teilzunehmen. Und ich finde es interessant, wie der Teufel das hinkriegt, uns immer so ein schlechtes Gewissen einzureden, immer diese super Prüfnummer da nochmal drüber, weil offensichtlich aus dem Abendmahl Kraft kommt. Denkt ihr das auch? Wir zusammen mit dem Herrn erinnern uns an diesen Bund, den er mit uns geschlossen hat, und der Teufel feiert eine Party in der Hölle, wenn er das verhindern kann. Er sagt, oh, schickt die mal alle noch in die Ecke. Ihr wollt würdig sein. Ha, geht mal da schön hin, schämt euch mal. Schämt euch mal schön. Das wollen wir ab heute Morgen ändern. Ich weiß ja nicht, vielleicht war es ja auch gar nicht so bei euch. Vielleicht war das ja auch alles ganz anders. Wenn ihr diese Korintherstelle noch mal zu Hause reflektiert, lest sie mal im großen Kontext. Ruhig auch noch ein Kapitel davor. Und noch zwei Kapitel dahinter, da geht es nämlich auch um Spaltungen in der Gemeinde. Da ging es darum, dass die sich gegenseitig nicht aufs Fell gucken konnten, dass sie die einen diesem und die anderen jenem nachfolgten und dann aber Abendmahl wollten sie alle zusammen haben. Das sind alles so Aspekte, die Gott sich für Gemeinde nicht wünscht. Aber er wünscht sich auf jeden Fall, so oft ihr es tut, erinnert euch an mich. Und er nimmt im Augenblick, wenn man das wörtlich nimmt, er nimmt im Augenblick in seinem Reich kein Abendmahl ein. Er wartet drauf, bis das Volk Gottes vollendet ist im Himmel. Und dann nimmt er wieder Abendmahl mit uns. Und da freut er sich drauf. Diese Motivation, ich habe mich so danach gesehnt, mit euch zusammen das Abendmahl zu feiern. Da sind wir dann auch beim letzten Punkt, bevor wir das jetzt wirklich praktisch umsetzen. Wir feiern den neuen Bund im Abendmahl. Wir feiern unsere gemeinsame Zugehörigkeit zum Herrn. Das ist in der Tat ein Grund zum Feiern. Da dürfen wir uns immer wieder dran erinnern. Es ist schön, dass es jeden Monat einmal Abendmahl gibt hier. Ich weiß nicht, vielleicht macht ihr es in den Kleingruppen auch immer wieder mal. Das hat dann auch mit dem Modus zu tun. Feiern ist ja unterschiedlich. Manch einer kehrt das ganz, ganz stark nach außen, tanzt hier von einem Bein aufs andere und jubelt und lacht und klatscht und ist fröhlich. Bei anderen Leuten tobt es innerlich eher. So, die sind äußerlich völlig scheinbar cool. Da will ich euch auch jetzt überhaupt nicht überstrapazieren. Ich möchte nur noch ganz kurz bemerken, der Modus, in dem wir oft Abendmahl feiern, ist in Ehrfurcht vor dem Herrn, was ich nicht dem Abendmahl absprechen möchte, ist aber offensichtlich manchmal so ein Trauerfeiermodus. So, da werden wir alle ganz still, alle ganz andächtig. Oder es ist vielleicht ein Modus der Beschämung. Denn dieser Aussage, jedes Mal, wenn ihr das feiert, dann denkt daran, was ich für euch getan habe. Ich habe es erlebt in Christenkreisen, dass man das so versteht, dann denkt mal dran, was ich für euch getan habe. Du stehst da so und kramst noch, habe ich jetzt irgendwas, habe ich jetzt noch was gegen ihn, habe ich noch irgendwas? Man steht beschämt irgendwie. Das ist ganz anders gemeint. Dann denkt dran, was ich für euch getan habe und aus vollem Herzen und mit Leidenschaft, was ich für euch getan habe. Erinnert euch daran, dass ihr befreit worden seid aus der Sklaverei der Sünde. Erinnert euch an den Status, ihr seid Kinder Gottes. Er ist der Erste unter vielen Brüdern, heißt es im Philipperbrief. Der Erste unter vielen Brüdern. Es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Es ist nicht Trauer angesagt, weil wir dürfen über den Tod Jesu hinausdenken. Das ist auch manchmal ein bisschen die Gefahr, wenn wir über Karfreitag und Ostern reden. Es ist gut, und das kann jeder individuell, muss jeder individuell so gestalten, in dieses Karfreitagstief nochmal so richtig einzutauchen. Das ist manchmal richtig gut. Das ist auch eine Form von Erinnerung. Und dann so richtig diesen Tag lang zu reflektieren, was das eigentlich bedeutet hat. Alle Scham, alle Schande, aller Schmerz, aller Spott, alles, was ein Mensch eigentlich nicht aushält, Christus, der Menschensohn, auf sich genommen hat, um am Ende sogar in Gottverlassenheit am Kreuz zu hängen. Das ist gut, aber wir müssen immer sofort an Ostern denken. Die Geschichte hat einen Ausgang. Und das ist beim Abendmahl genauso. Wenn wir damit den Tod verkündigen des Herrn, dann verkündigen wir auch die Wiederkunft. Das sagt er nämlich auch im gleichen Atemzug. Ihr verkündigt den Tod, ja, er ist gestorben, auferstanden und er wird wiederkommen. Das darf in uns, in euch, eine ganz neue Herzensperspektive eröffnen für das Abendmahl. Und ich wünsche uns so sehr, jetzt für gleich und auch für alle zukünftigen Abendmähler, dass wir da immer mehr reinwachsen. Es ist nicht Trauer, nicht Beschämung angesagt. Jeder mag sich dem Herrn so zuwenden, wie er das möchte. Das geht um intensive Zuwendung. Das bricht bei dem einen aus, bei dem anderen ist es ganz still und ganz verhalten. Aber wir dürfen feiern, dass wir Anteilhabe am Reich Gottes haben. Und wir dürfen das auch feiern, dass für alle anderen Menschen um uns herum auch diese Anteilhabe möglich ist. Wir dürfen feiern, dass wir versöhnt sind mit Gott, aber dass alle anderen auch die Chance haben und die Möglichkeit haben, sich versöhnen zu lassen. Und dafür will ich Kraft tanken aus dem Abendmahl, aus dieser Gemeinschaft unter uns mit dem Herrn. Eine Kraft, ein Powerpaket nimmst du mit in die Woche. In Jesu Namen, lasst uns das Abendmahl feiern.